Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des neuen Jahres 2026. Und ja, da bin ich schon wieder. Ihr habt gedacht, er hat angekündigt, dass die Fraueninterviews weitergehen. Tja, da bin ich schon wieder. Es ist selbstverständlich nicht so, dass ich irgendwie unorganisiert oder chaotisch wäre und deswegen die Fraueninterviews jetzt doch nicht kommen. doch, die kommen schon, aber später. Nein, also es liegt natürlich nicht daran. Man merkt ja schon an meinen eigenen Episoden, dass ich immer äußerst strukturiert und gut geplant vorgehe. Deshalb ist es natürlich abwegig zu denken, es würde daran liegen, dass ich mich melde. Nein, es ist tatsächlich ein anderer Grund, nämlich war ich nochmal inspiriert. Ja, es ist so, ich habe tatsächlich nach der 4-Stunden-Monster-Episode vom Silvester tatsächlich noch was zu erzählen. Und hatte nochmal Lust und habe gedacht, ist es mein Podcast? Ich kann machen, was ich will. Und ich sende jetzt überhaupt keine Frauen-Podcasts, sondern ich rede jetzt hier nochmal schön eine halbe Stunde über, was mich bewegt hat. Ja, und der Silvester-Podcast habe ich ja aufgenommen am 23. Dezember. Ist also auch eine ganze Zeit vergangen für mich. Und habe über einiges nachgedacht. Das sind ja auch so nicht nur meine Lieblingstage im Jahr, naja, vielleicht nicht ganz, aber sehr, sehr tolle Tage im Jahr, die ganze Weihnachtszeit und so. Und dann sind ja auch diese Rauhnächte und so weiter. Da macht ja jeder vielleicht auch irgendwie sein eigenes Ritual. Und da habe ich so ein bisschen nachgedacht. Und ich hatte auch viel Zeit, mal wieder andere Podcasts zu hören und habe dann sehr viele Inspirationen mitgenommen. Und einen Podcast, den ich euch, also eine Episode, die ich euch vielleicht sogar ans Herz legen würde, ist die Episode von Lanz und Precht, die jetzt rausgekommen ist. Ich schaue jetzt noch gerade nach, wie sie heißt. Ja, jetzt heißt sie hier natürlich gerade nicht. So viel zu gut vorwärts. Also Wintergespräche mit Florence Gaub. Ist wie immer, wenn ich sowas empfehle, ich stehe da überhaupt nicht zu 100% hinter den Aussagen oder finde jetzt alles unbestritten gut, was da gesprochen wird oder. Ne? Und will auch jetzt nicht, heutzutage wird ja dann auch mal sofort auf die Person, ja, aber der Precht, ja, aber der Lanz, ja, aber, ne? Also das ist damit überhaupt nicht gemeint. Da bin ich ganz Homöopath, unvoreingenommen und Patienten, die bei mir in der Praxis sitzen, machen auch nicht alles richtig und sind keine Menschen, die immer fehlerfrei durchs Leben gehen und einen 1-A-Leumund haben und trotzdem helfe ich denen. Also da stehe ich immer so ein bisschen drüber, diese Art Hominem, ne, diese, aber der Typ geht gar nicht. Argumentation für immer schwierig. Wenn die was Gutes sagen, sagen die was Gutes. Und was sie sonst so machen, ist ja ihre Problematik. Ne. Insofern, wenn ich das empfehle, bitte nicht das Gefühl haben, ich stehe jetzt da hinter dem oder hinter das, sondern ich fand das interessant und lade euch ein, die Episode mal mit einem homöopathischen Ohr zu hören und mit einem Gesundheitsohr. Ich werde heute aber mit euch die Essenz davon besprechen. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr sie gar nicht mehr hören. Aber wen das interessiert, es geht um Zukunft und wie die Zukunft uns beeinflusst und so weiter. Und ich hole ein ganz kleines bisschen aus, aber das ist ja auch die Idee des Podcasts, ehrlich gesagt. Das erste Mal, dass ich mit dem Thema so Gesundheit und Zukunft konfrontiert worden bin, so richtig, name it. Na, also nicht in dem, dass man das einfach so klar, ne, jetzt ich behandle einen Patienten, dann wird es in der Zukunft besser. Oder im Organon ist ja auch sehr zukunftsgerichtet, ne, was ist die Vision von einer gut funktionierenden Medizin. Also jetzt nicht, dass mir jetzt erstmal beginnt, sondern ganz konkret, dass jemand vorne gesagt hat, die Zukunft ist einfach ein wichtiger Punkt in der Heilung von Patienten, war in meiner Mentoratsausbildung als Mentor. Und zwar ging es darum, dass es gewisse Tools gab, wo man den Patienten eigentlich aus der Vergangenheit rausholt und ihn lediglich sich nur noch mit dieser Zukunft beschäftigen lässt, seiner persönlichen Zukunft. Je nach Tool ist das, beschreibe mir morgen deinen Tag, wenn du gesund bist, ne, oder was machst du in 10 Jahren, wenn du all deine Ziele erreicht hast, oder. Ne? Also das war in dem Punkt. In dem Zusammenhang sind mir ein paar andere Sachen auch wieder eingefallen aus alten Ausbildungen, wo das schon drin vorkam, mich aber noch nicht berührt hat, weil ich... Und das kennt ihr ja aus den letzten Jahren, das Podcast Sie gut oder lernt mich neu kennen, wenn ihr jetzt erst neu dabei seid, nach dem Adventskalender oder nach der Silvesterfolge oder so. Ich bin ja unglaublich auslöserzentriert und habe das ja auch an jeder Gelegenheit gesagt, wie wertvoll ich das finde, nicht nur für die homöopathische Therapie, sondern auch für den Patient. So ein bisschen steht aber diese ganze Auslöserthematik eigentlich für die moderne Psychologie, Coaching und unter Umständen sogar auch für unsere Hirnforschungsthemen dem etwas, ich will nicht sagen gegensätzlich gegenüber, aber sagen wir nicht ganz so stabil auf diesem Fundament, wie ich das persönlich erfahre und wie ich das persönlich auch annehme. Wir werden das heute weder in Kräften noch weiter bestätigen. Das führt mir dann doch zu weit für so eine Folge, sonst wird die auch 4 Stunden lang. Das will ich gar nicht. Ich will heute wirklich auch so ein bisschen die Essenz sagen. Aber ich wollte ein bisschen herausholen, dass diese Dinge mir immer wieder begegnet sind. Aber aufgrund meiner auslöserorientierten Blickweise auf die Thematiken konnte ich mit dieser, ja, und wenn der Patient dann gesund ist, wie ist denn sein Tag und sein Gehirn darauf lenken und so weiter, das war mir ein bisschen. Also, ne, das war beim Robert Betz zum Beispiel ein Thema, was immer mal wieder gekommen ist, aber auch da hat man, sag ich mal, 99% hat man in die Vergangenheit geschaut, ne, kläre deine Verhältnisse mit Mutter und Vater, dann hast du nachher keine Probleme mehr. Also war auch sehr auslöserorientiert, hat mit meinem Kopf gut funktioniert. Aber die haben halt auch schon so Sachen rausgehauen, die jetzt zum Beispiel in dieser Episode wieder gekommen sind, und ich formuliere es jetzt natürlich in meinen Worten, ohne die da zu zitieren oder jemand anders. Gibt ja so diesen Kalenderspruch, ne? Und an dem will ich mich heute so ein bisschen langhangeln, unter anderem nicht der Weg ist das Ziel, ne? Das ist so ein Kalenderspruch. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel aus meiner ganz persönlichen Vergangenheit immer als ein sehr, also das war immer ein Spruch von Leuten, die aus meiner Sicht, ich sage jetzt mal ganz direkt, den Arsch im Trockenen hatten. Also die hatten ein tolles Leben, die hatten irgendwie alles erreicht, aus meiner Perspektive natürlich nur. Das mag in echt gar nicht so sein. Aber die waren gesund, die hatten irgendwie eine gute Beziehung, die hatten schon, was damals vor allen Dingen wichtig war, die hatten eine etablierte Praxis, eine etablierte Meditationsschule oder waren irgendwie sonst wie etabliert, wo ich denke, ja, klar, kannst du, hast du gut reden, jetzt kannst du ja deinen Weg da gehen, aber ich muss ja noch Ziele erreichen, ne? Ich muss noch Geld verdienen, ich muss irgendwie eine neue Wohnung finden, ich muss in der Schweiz Fuß finden, ich habe irgendwie nichts mehr zu essen, ich habe auch kein Geld für Essen. Also was willst du von mir mit deinem scheiß Weg, ne? Will ich nie hören, so. Also der Weg ist das Ziel, war auch lange Jahre in meinem Leben, hat mich das eher wütend gemacht, weil ich auch kein Typ bin, der früher geübt hat. Das Üben war für mich nichts. Ne? Ziel erreichen konnte ich. Üben dafür, das hat erst so richtig angefangen im Tanzen. Und auch da war Üben dann Zweck. Ne? Also Zweck zum Ziel erreichen. Und in der Betz-Ausbildung, da war ich im Betz-Transformationswoche für junge Erwachsene, da hat er dann irgendwann mal gesagt, also wie gesagt, 99% ging es um Vergangenheitsthema, das hat mich abgeholt. Und der hat dann am, so ja, in der Mitte oder gegen Ende hat er dann so vorgestellt, ja, man soll das Leben irgendwann umstellen, von Ziel erreichen auf den Weg gehen. Und die Ziele sind nur Etappen, weil er hat das so gesagt, bei ihm war das eine Grafik, ne, so eine Berglandschaft. Da Ziele führen immer zum Abstieg. Ne. Jetzt hier in dem Podcast zum Beispiel haben sie gesagt, Ziele hinterlassen Leere. So. Und ich habe jetzt heute natürlich mit den langen Jahren Erfahrung, ich habe da jetzt, ja, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, aber grundsätzlich gibt es da jetzt viele Etappen auch in meinem Leben, wo ich diese Zukunftsthematik immer mehr präsenter auch in der Praxis untergebracht, bis jetzt eben vor 3, 4 Jahren meine Mentoratsausbildung, wo es sehr stark um das ging, die Zukunft tatsächlich auch als Heiler zu benutzen oder in bestimmten Tools sogar ausschließlich als Heiler zu benutzen, also überhaupt nicht mehr zu fragen, ja, was ist hinten dran, warum ist das so, woher kommt das, ne? Diese ganzen Hebel, was wir ja die letzten Jahre mal beschrieben haben, was der Auslöser eigentlich hergibt und homöopathische Verschreibung. Und natürlich auch mit unserer Anamnese, wir mit, sage ich mal, auch 99% in der Vergangenheit unterwegs sind. Ne? Selbst wenn der Patient irgendwie in der Gegenwart noch nachdenkt, ist es immer so die gerade vergangene Gegenwart. Das heißt, mit unserem ganzen Fragestil, auch den Mensch kennenzulernen, lernen wir auch ja seine Vergangenheit kennen. Wir sehen, dass das einen großen Hebel hat. Also verstehen wir die Wunden seiner Kindheit, können wir Arzneimittel geben, die die Zukunft maßgeblich beeinflusst. Wir haben aber auch schon gehört von prozessorientierter Homöopathie und anderen Varianten, die auch sehr zukünftig arbeitet, die auch mit dem Verständnis in der Zukunft vom Patienten arbeitet. Also auch das habe ich mehr und mehr in die Praxis etabliert. Und aber auch diese Tools, den Patienten zu begleiten. Es gab so eine Zeit, vor ja, 5, 6, 7 Jahren, würde ich sagen, war das noch Standard von mir, dass ich gesagt habe, schauen Sie, gesund werden oder gesünder werden, ne, das ist mein Job. Das schaffe ich mit der Homöopathie. Durch die richtigen Arzneimittel kann ich die Lebenskraft anregen und dann werden Sie gesünder. Das habe ich jetzt schon so oft hinbekommen, das schaffen wir. Ne, muss natürlich schauen, dass es kein Heilversprechen wird, aber das ist so die innere Haltung. Ne. Aber gesund bleiben ist Ihr Job. Dann habe ich irgendwann von der prozessorientierten Homöopathie gehört, ja, wenn man die richtigen Mittel für die Tafelrunde gibt, geht auch das. Das hat sich ein bisschen, ganz bisschen, ich würde sagen 5, 6, 7% hat sich das in meiner Arbeit ein bisschen eingeführt. Da ich aber nicht die Ausbildung habe für prozessorientierte Homöopathie und dann unter Umständen die Arzneimittel auch nicht so gut anwenden kann, wie das in der Berliner Schule kann, habe ich dann ein bisschen einen anderen, kleineren Weg gewählt, diese gesund erhalten, Präventionshomöopathie. Die klappt auch mit der Use-Methode sowieso sehr gut, weil wir so tief arbeiten, dass der Patient eh, wenn er die richtigen Arzneimittel bekommt, eine Nachhaltigkeit verspürt. So braucht es das auch nicht immer so viel. Und ich merke auch, dass viele Patienten so eine Gesunderhaltung, also ich behandle sie jetzt, damit sie gesund bleiben, das haben die, wollen die gar nicht. Also äußerst wenig Patienten kommen für Prävention zum Homöopathen, sondern bin auch dazu übergegangen, die dann woanders hinzuschicken, aber sei es drum. Ne? Also das hat Einzug gehalten und deshalb habe ich gedacht, okay, mit Homöopathie bin ich für den einen Teil sehr gut. Und Prävention, das übe ich vielleicht noch und vielleicht wäre ich daran sogar besser. Vielleicht habe ich irgendwann mal Zeit, auch noch eine weitere Weiterbildung zu machen, das noch besser zu lernen. Aber mit dem homöopathischen Tools, gerade wenn es so Gesundheitsthematiken angeht, da bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Das läuft gut, ne? Leute, die bei mir ein Konstitutionsmittel erhalten, was funktioniert, und das ist ja glücklicherweise der größte Teil der Verschreibungen, sind auch nachhaltig gesünder. Ne? Ob sie jetzt gesund sind, das ist ja also. Am Schluss sterben sie alle, meine Patienten. Ne? Die schlechte Nachricht zur Mitte der Folge. Also insofern ist gesünder wahrscheinlich auch das Maximalziel, was man schaffen kann. Wobei auch da ich das hohe Ideal der Homöopathie heranstelle. Ne? Der Patient ist mit dem Leben, was er vorher geführt hat, krank geworden. Das heißt, das Ideal von Hahnemann ist ja, der Patient muss gesünder rausgehen, als er gewesen ist vor der Krankheit, weil der Zustand vor der Krankheit ihn ja überhaupt erst krank gemacht hat. Finde ich auch immer einen wichtigen Punkt, darüber in Ruhe nachzudenken. Und deshalb auch diese Vergangenheitsanalyse so wichtig. Ne? Deshalb vielleicht als kleines Zwischenfazit für die Folge: Ich will auf gar keinen Fall vom einen Extrem ins andere argumentieren. Also, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich finde, wir sollten diese ganze Auslöser- und Vergangenheitsquatsch und so weiter wegen den aktuellen Ergebnissen der Hirnforschung fallen lassen und uns nur noch mit den positiven Geschichten unserer Zukunft beschäftigen. Das mag sein, dass das für eine Prävention zum Beispiel das bessere Tool ist, als wenn ich eigentlich gesünder bin und mich mit vielen Problemen beschäftigt habe und merke, ich bin jetzt eigentlich über die Großteil meiner Wunden hinaus. Da ist es zum Beispiel absolut falsch, sich weiterhin damit den alten Traumata zu beschäftigen. Ne? Was viele Leute machen, die kommen in so eine Dauerbeschäftigung mit der Vergangenheit. Also es ist schon so, ich hole das hoch, um es abzuschließen. Ne? Und dieser Abschlussprozess, der gelingt halt deutlich besser, wenn ich mit meinen Gedanken in der Zukunft bin. Aber da kommen wir dann im nächsten Teil eigentlich der Episode auch noch genauer drauf. Aber als Zwischenfazit, es geht mir nicht darum, heute zu sagen, ja, komm, der ganze Auslöser-Quatsch, das macht eh nur krank, darüber nachzudenken. So, ich wollte nochmal ausholen, dass ich finde, dass das absolut valide ist, zu Erfolgen führt, die nachhaltig sind und die ja diese gesündere Zukunft überhaupt erst erzeugen, ist, wenn ich die Vergangenheiten verstehe und dort auch die Kernwunden homöopathisch angehe. Manchmal ist das bei Kindern ein, zwei Mittel, manchmal ist es bei Erwachsenen 10 Jahre mit verschiedensten Mitteln, die das benötigt, weil einfach auch viele Wunden da sind. Oder wenn wir von den miasmatischen Themen ausgehen, was auch nachher noch ein Punkt werden wird, wenn wir über Heilung sprechen oder über gesünder werden sprechen, dass wir die miasmatische Belastung des Patienten eben auch verstehen. Ne? Wenn der mit 5 bis 6 bis 10 Miasmen belastet ist, dann kann ich ja da gar nicht davon ausgehen, dass ich das mit einem Mittel schaffen werde. Ne? Das heißt nicht, dass ein Mittel nicht einen wahnsinnigen Schub nach vorne bringen wird. Aber zu dem Zustand, wo wir vergleichbar haben mit anderen Patienten, die nur mit ein oder eineinhalb Miasmen belastet sind, sind da einfach Welten. Ne? Auch da ist immer wichtig, diese Miasmatik, die wir letztes Jahr ja viel beleuchtet haben, auch zu verstehen, wenn jemand 3, 4 Miasmen bringt, wo die ganze Familie ist voller miasmatisch schwerwiegender Erkrankungen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich den mit einem Mittel, mit einer Wiederholung heilen werde. Also auch da für die Studenten ein kleiner Hinweis: Je mehr Miasmen ihr da findet in der PA und der FA des Patienten, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es mit einer Gabe von einer Arznei in einer Potenz, egal welche Potenz, egal welches Mittel, getan ist. Ne? Es wird Minimum, aus meiner Sicht heute, ein sehr, sehr gutes, sehr passendes, sehr tiefwirkendes Konstitutionsmittel geben, welches auch immer das ist. Das heißt, ein Arzneimittel, was einen Großteil der Konstitution abdeckt, plus eine Nosode, passend, wahrscheinlich 2 im Laufe der Zeit. Das ist meine heutige Erfahrung, was Minimum nötig ist, um so einen Fall zu bewegen, dass der 40 bis 60% besser ist. Gut, jetzt sind wir schon wieder sehr im praktischen Teil. Ich hoffe, bis dahin konntet ihr mir ein bisschen folgen. Auch wenn ihr noch nicht so genau wisst, vielleicht worauf ich hinaus will, aber wir reden jetzt gleich ja über Zukunft und wie Heilung, also was Heilung im Alltag nachher für mich als persönlich, als Patient oder als Therapeut nachher bedeutet, wenn wir diesen Aspekt nehmen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und deshalb möchte ich gerne mit diesem Berg anfangen, was ich da gesagt habe, was der eine Lehrer mir mitgebracht hat, ne, wo wir auf Ziele sind, dann wie der Bergsteiger, dann sind wir im Ziel und dann fallen wir ab. In der Episode haben sie es eben genannt, wir erreichen Ziel und kommen dann in die Leere. Ich würde es mal folgendermaßen sagen, was ich sehe mit den Patienten ist, die haben ja ein Ziel, wenn sie zu mir kommen, nämlich gesünder werden. Vielleicht haben sie sogar ein höheres Ziel, gesund werden. Das ist ja dann auch schnell Definitionsfrage, aber grundsätzlich gehen wir da, haben wir meistens auch dasselbe Ziel. Wenn es hochakut ist, der Patient hat Halsschmerzen, dann haben wir ja beide dasselbe Ziel, die sollen weg, möglichst 100%. Was bei einem akuten Halsschmerz, muss man ehrlicherweise sagen, auch ohne Homöopathie gelingen wird. Frage ist, ob so schnell und so nachhaltig. So, aber bei chronischen Krankheiten ist dann oft schon schwieriger, ist es überhaupt noch heilbar, aber grundsätzlich reden wir da vom selben. Das heißt, im Moment dieser Situation haben meistens beide ein Ziel. Und wenn wir diese Dynamik kennen als Patient, als Therapeut, als Student, als was auch immer, ne, ich habe jetzt das Ziel vor Augen, ich mache meinen Abschluss als diplomierter Homöopath oder ich mache jetzt die höhere Fachprüfung oder ich kriege jetzt noch das dritte Kind oder baue mein Haus oder wenn ich dann diesen Abschluss habe oder wenn ich dann den Freund habe oder wenn ich dann endlich meinen Hund ausgesucht habe, so, und ich diese Dynamik kenne. Das ist das, was mir sehr geholfen hat. Seit ich diese Dynamik kenne, bin ich von meinen Zielen abgerutscht. Das heißt, mein Ziel ist nicht mehr, den Patienten gesünder zu machen. Das war früher ein Ziel und hat eben genau zu diesen Vakuumzuständen geführt. Beispiel, Patient ist gesünder, kommt aber dann nicht zur Nachkontrolle, weil er denkt, Moment, Halsschmerzen sind ja weg. Er hat aber nicht verstanden, weil ich es nicht gut erklärt oder gar nicht erklärt habe oder dachte, ich erkläre es dann bei der Nachbehandlung, dass das ein Teil seiner chronischen Krankheit ist, weil es wieder aufkehrt und wenn er nicht zur Nachbehandlung kommt, die Chance da ist oder sehr groß ist, dass es wiederkommt und er das nächste Mal wieder mit Halsschmerzen da sitzt und wir wieder von vorne anfangen. Was dann auch oft passiert, weil der Patient ja an dem Leben von vorher noch gar nichts geändert hat. Also nehmen wir mal das ganz klassische Beispiel, der hasselt halt auf die Arbeit, macht da mega viel Sachen, vielleicht auch die ihm nicht gefallen, hat auch noch ein Arbeitsklima, wo er dann viele Emotionen schluckt, kriegt dadurch immer wieder Halsschmerzen. Wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, irgendein Apis, Brionia, Gelsemium gebe oder selbst wenn ich ihm eine Natriumstaphylsakia oder Mercurius gebe, wurscht, der ändert ja erstmal noch nichts an seinem Leben, außer ich habe wirklich den Fünfer im Lotto gemacht, dass das Arzneimittel nachhaltig eine Veränderung auslöst und der Patient wirklich in die Selbstreflexion kommt. Ist aber nicht so häufig, gibt es aber auch. Ne? Die sind also ausgenommen. Wenn ihr also so ein Patient seid, fühlt euch in die angesprochen. Der Großteil der Patienten, ich sag mal 85-90% der Leute, ändert überhaupt nichts an ihrem Leben, sondern da es jetzt ja wieder gut geht, leben sie zum Teil sogar schlechter. Beispiel. Was ich sehr oft habe, ist, wenn so Patienten kommen in so Burnout-Phasen. Nicht die, die voll im Burnout sind, also die wirklich schon da Psychiatrie und ich komme nicht mehr auf die Beine und ich bin kurz vor der Invalidenrente. Die meine ich nicht, sondern die im Anfang sind. So Prä-Burnout, erste Stufen davon, die Konzentration ist nicht mehr so gut, ich mag nur noch 80%, so die. Wenn ich denen helfe, egal mit was, ob ich denen Schüsslersalz, Kaliumphos gebe oder irgendein Rosenwurzpräparat, im ersten Moment versuchen die Patienten, egal was ich ihnen sage, ja wieder ins alte Maximum zu kommen. Das hat auch viele logische Gründe, führt aber natürlich dazu, dass sie ihr Leben von vorher weiterleben versuchen, aber mit was Neuem, nämlich neu mit der Angst, es könnte ja wieder so schlecht werden oder neu, ich darf nie wieder so krank werden. Also mit erhöhtem Druck, erhöhter Erwartungsspannung, viel mehr Ängsten und auch so ein bisschen diesem Geschmack von, okay, wenn ich das nicht hinkriege, dann wird es noch schlimmer. Das heißt, die leben ja nicht gesünder. Vielleicht ernähren sie sich ein bisschen gesünder oder nehmen dann Nahrungsergänzungsmittel oder nehmen halt der Rosenwurz weiter oder nehmen das Schüsslersalz weiter. Aber wenn die Änderung in der Tiefe nicht stattfindet, wird das auf einen Kollaps zulaufen. Das heißt, man hat oft zwei Varianten, wenn so Patienten nicht wirklich mitmachen. Man verlängert eigentlich die Phase, bis sie in den Aufschlag kommen. verlängert das eigentlich. Oder man streckt das noch so ein bisschen, bis sie dann eigentlich einen Totalabsturz haben. Und die Frage ist für mich auch sogar manchmal, wenn ich so Fälle gesehen habe, ich dachte, ja, ob ich denen jetzt wirklich geholfen habe, weiß ich nicht. Ne? Ich habe irgendwie dafür gesorgt, dass sie langsamer aufgeschlagen sind. Wenn sie vielleicht schneller aufgeschlagen wären, hätten sie auch früher was geändert. Ne? Ist natürlich Quatsch, weil als Therapeut helfe ich ihnen so oder so. Ich bin ja nicht in der Verantwortung zu sagen, wie schnell sie jetzt auf den Boden aufschlagen sollten, habe auch keine Glaskugel, um herauszufinden, wie das ist. Aber so rückwirkend gibt es immer wieder Fälle, wo ich denke, ja, ob ich denen wirklich geholfen habe oder nicht eher ihr Leid verlängert habe. Gibt zum Beispiel auch so Verletzungsfälle, die so laufen. Ne? Ich erinnere mich da an einen der schlimmsten Fälle, wo Patient wirklich null Compliance hatte mit mir. Fußoperation am Knochen, bei Knochenbruch, ne, so und wirklich Splitterbruch schwierig. Und dann habe ich alles aufgefahren nachher, ne, vorher behandelt und kurz nach Operation. Dann haben wir das volle Programm gemacht mit jedem Tag Arnika, dann Belles, dann ich weiß nicht was, Nymphetum, gib ihm, ne, Vollgas. Weil Mutter mit drei Kindern wollte auf jeden Fall komplikationsfrei da rauskommen, ne, und ich habe alles gegeben. Sie hat gut mitgemacht und dann war sie tatsächlich, ich lass mich nicht lügen, 3, 4, 5 Tage nach der Operation völlig unrealistisch, eigentlich schmerzfrei. So, dann habe ich länger nichts gehört und hat sie gesagt, ja, jetzt haben die Nervenschmerzen wieder angefangen. Ich sage, wieso denn das? Wir waren doch schon gesund, wieso haben die Nervenschmerzen wieder angefangen? Ne? Und dann druckst du sie so ein bisschen rum und hat dann erklärt, dass sie nach einer komplizierten Splitterfraktur mit langwieriger Operation, wo der Knochen mühsam irgendwie noch zu retten war und man, ich glaube, noch irgendwas Künstliches einfügen muss, dass es überhaupt geht, weil es da so einen Spalt gegeben hat und so, erinnere ich nicht mehr ganz genau. Es war wirklich äußerst kompliziert. Nach 5 Tagen diese Frau die Idee hatte, wieder staubsaugen zu können, weil sie ist ja schmerzfrei. Und hat einfach den Fuß komplett überbelastet, ne, und hat darüber eine massive Komplikation dieser ganzen Knochenfraktur gemacht, ne, wo ich oft denke, war das jetzt gut, dass ich ihr mit all diesen homöopathischen Mitteln die Schmerzen genommen habe, was die Schmerzmittel nicht geschafft haben? Oder wäre es nicht besser gewesen, sie hätte einfach 3 Wochen lang Schmerzen gehabt, damit sie den Fuß auch wirklich ruhig hält? Also habe ich ihr wirklich geholfen? Natürlich, weil wenn sie sich an die Sachen gehalten hätte, ne? Aber das tun halt Menschen nicht. Leute halten sich nicht an Regeln. Das mag, mögen kleine Regeln sein. Geh nicht in Coop und kauf dir nicht die extra 3 Kilo Packung Chips oder ess nicht das hochverarbeitete Zeug oder geh nicht auswärts, wo du weißt nicht, was sie da alles in den Pizzateig machen. Das mag in so kleinen Sachen anfangen, aber die Leute trinken Alkohol, was die Leber vergiftet, sie rauchen Sachen, die ihre Lunge kaputt macht. Wir nehmen Dinge zu uns, die nachweislich oder ziemlich wahrscheinlich nachweislich nicht gut sind. Wir leben ein Leben, was uns nicht entspricht. Wir haben in der Silvesterfolge darüber geredet, dass wir sogar eine Gesellschaftsform etabliert haben, die uns nicht gut tut. Also auf eine Art und Weise sind wir Menschen ja mit großem Abstand die dümmsten Leute auf dem Planeten, weil nur wenige Tiere und Pflanzen so dämlich sind, mir bewusst Sachen herzustellen, die uns vergiften. Ja, mag sein, dass es so ein paar Enten gibt, die dann im Park auch die Chips fressen. Na, man denkt, ja, wie haben die sich evolutionär entwickelt, wenn sie das nicht unterscheiden können von richtigem Essen? Aber die stellen es nicht auch noch her. Also die stellen nicht auch noch Sachen her, die sie umbringen. Das können nur wir. Das ist Wahnsinn. Gut, jetzt ich bin wieder schön abgeschweift. Das heißt, ich bin aber auch on fire fürs erste Jahr. Das Thema hat mich gut getriggert. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich überhaupt herkomme. Wir werden den Weg gemeinsam zurückfinden und zu meiner Thematik. Ne? Ich weiß noch, ich bin irgendwann abgeschwiffen bei diesem Berg. Ich versuche mal dahin zurückzukommen. Dieses Ziele setzen, ne, von der Gesundheitsthematik führt dazu, dass diese Leere einkommt. Und ich habe ja gesagt, was ich ein bisschen versuchen will darzustellen, ist nicht unbedingt, dass die einen Rückfall machen sofort. Das gibt's auch. Aber was oft ist, ist so ein Plateau. Die Patienten entwickeln sich jetzt nicht weiter. Wir sagen ja immer so ein bisschen, ja, so eine durchgemachte Krankheit, die macht dann einen Entwicklungsschub und dann haben sie hinterher mehr Bewusstsein und so weiter. Das sehe ich auch. Das sehe ich vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen. Das sehe ich vor allen Dingen auch bei Leuten, die wirklich tief in der Scheiße sitzen. Das sehe ich wirklich auch bei Leuten, die ernsthafte Probleme haben oder die bereits schon in dem Mindset kommen. Ich würde sagen, das sind so 40% meiner Patienten, die wirklich auch nach einer Krankheits- und Entwicklungsschritt haben, eine Erkenntnis, ob sie den umsetzen. Das sind von den 40% vielleicht 10. Aber die kommen schon mal in diesem Mindset. So. Aber viele kommen, ich will einfach gesund werden und gut ist und dann machen sie weiter wie vorher. Oder was ich auch beobachte, weil sie jetzt belastbarer sind, weil ich oft ein gutes Mittel finde, dass sie eben auch weniger schnell Halsweh bekommen, dass sie bestimmte Sachen besser ertragen, schippen die sie einfach noch eine Stufe rauf. Ne? Na, weil es mir jetzt so gut geht, habe ich mir noch einen Hund angeschafft. Wo, ohne zu denken, dass ich vor einem halben Jahr noch in der Krise war und wenn ich in einem halben Jahr in der Krise bin, drei Kinder und einen Hund und eine schlecht laufende Ehe habe und keine Erfüllung am Arbeitsplatz, dass das jetzt, wo nach dem Mittel es ihnen besser geht, dass das durchaus möglich ist, dass das funktioniert, aber in der nächsten schlechten Phase ist das ja alles Ballast und Zeit. Nichts gegen Hunde, aber was das für Zeit kostet dann, wenn ich eigentlich Krise habe und mich mit mir beschäftigen sollte. Ne? Und ich habe noch drei Kinder und den Mann. Wen von den vieren vernachlässige ich? Spoiler, den Mann. Also ist ja ganz klar. Ne? Wissen alle intuitiv, dass sie weder die Kinder noch den Mann vernachlässigen, sondern entweder die Kinder noch das Tier, sondern die Ehe wird vernachlässigt und die eigene Gesundheit. Warum auch immer wir Menschen da so dämlich sind. Wahnsinn, ne? Würden wir auch niemand anderem raten. Ne? Wenn jemand in eine Krise steckt, würden wir nie sagen, ja komm, weißt, deine Ehe spielt keine Rolle, fahr dir mal an die Wand. Ne? Da brauchst du dich nicht mit beschäftigen, die wird von allein schlechter. Ne? Oder deine eigene Gesundheit musst du auch nicht. Kümmere dich mal für um die Kinder. Die werden es dir danken, wenn du dann wie so ein Wrack immer noch für sie da warst und genervt und halb krank. Und wenn die Kinder irgendwann später rausfinden, dass du sich für sie aufgeopfert hast. Das lieben Kinder, wirklich. Da feiern die heute noch deinen Geburtstag und sagen, Mama, dass du dich damals so aufgeopfert hast. Und deine Gesundheit an die Wand geklatscht hast, finden wir einfach großartig. Und auch, dass die Ehe kaputt gegangen ist, da feiern wir heute noch drüber. Das ist Wahnsinn, wie wichtig und geil wir das finden. Hammer! Ne? So. Nicht, dass Kinder mit anderen Sachen zufriedener werden, aber das, na, da sind wir irgendwie komisch gepolt, ne, durch was auch immer. Also es kommt so ein Plateau oft, dass die Leute sich nicht kümmern und dann kommt der Abstieg ja doch wieder. Interessant ist, ohne da jetzt auch noch auszuholen, aber das Wissen ne, von dieser Art von Verlauf von Menschheitsthematik, der ist auch steinalt. Ne? Also es gibt von Lao Tse, wo ja nicht ganz klar ist, wer, ob es den wirklich gab oder ob das einfach nur so eine Fantasiefigur war. Aber von Lao Tse gibt es Texte über das. Das heißt, es ist Minimum, ne, weil da aufgeschrieben, oder vielleicht sogar noch älter, 4000 Jahre alt, dass die Menschen das schon erkannt haben, dass es diese Zielverfolgerei nicht wirklich zu was führt, sondern immer wieder zu Leere. Ne? Und daher kommt ja dann auch dieses, der Weg ist das Ziel. Also sobald ich mich mit dem Weg auseinandersetze, wie ich den Weg gehe. Ich vergleiche das gerne mit Wanderungen. Ne? Es macht, und darauf will ich auch ein bisschen hinaus, deshalb gebe ich jetzt schon mal meine Essenz. Ich glaube, dass es für eine Wanderung eben Breites braucht. Es braucht ein Ziel, sonst wandere ich ziellos durch die Gegend. Also wenn ich nur sage, der Weg ist das Ziel, ist das für mich zu einfach, weil der Weg muss aber irgendwo hingehen. Ne? Was ich auch beobachte, wir haben das andere Extrem auch, dass Leute gar kein Ziel haben und einfach planlos irgendwo hinwandern. Ne? Das nehme ich oft hier bei uns im Rheintal. Das ist ein gutes Beispiel, weil es fast nur zwei Richtungen gibt, wenn ich mich weiter bewegen möchte, als in die Berge. Dann kann ich entweder hier in Richtung Süden fahren, Richtung Tessin oder irgendwie so, oder ich kann in die andere Richtung fahren, Richtung Walesee und dann Zürich, St. Gallen, kann ich dann irgendwann abbiegen. Ne? Und wenn ich einfach mal irgendwo hinwandere, vor allen Dingen den, sagen wir mal, den nicht steilen Weg, den Berg hoch, dann laufe ich entweder Richtung Reichenau und dann Rothenburg oder dann irgendwann Richtung Trinn oder so, dann laufe ich hier irgendwann in diese Dörfer so. Und das, viele Patienten laufen dann ein bisschen und dann irgendwann stellen sie fest, dass sie in Thusis angekommen sind und denken, wo wollte ich eigentlich gar nicht hin? So, und dann müssen sie erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen, weil sie erst in Thusis feststellen, wo sie überhaupt hin wollten. Also diesen Teil gibt es auch, die einfach gar keine Ziele haben, sondern einfach, ja, ja, komm, gucken wir mal. Ne? Und dann mit 30 denken, ja, weiß nicht, ob ich hier hin wollte. Und auf der anderen Seite die Leute, die mit dem schnellsten Zug nach Zürich wollen, denn da am Bahnhof rumstehen und denken, pff, ja, okay, jetzt bin ich mal in Zürich am Bahnhof. Wow, 1,5 Stunden habe ich so viel draußen gesehen, keine Ahnung, ich habe auch nichts davon genossen. Irgendwie die zwei schönen Seen sind an mir vorbeigezogen. Dann gab es ein paar extrem schöne Abzweigungen für schöne Altstädte und ein paar tolle Wanderungen. Die habe ich jetzt irgendwie alle ausgelassen. Jetzt bin ich hier in Zürich und denke, und jetzt? Und dann fehlt das Folgeziel. Und dann muss ich mir schnell in Zürich, innerhalb des Absturzes, schnell ein neues Ziel überlegen. Manchmal habe ich auch darüber hinaus Ziele, aber die enden dann irgendwann in irgendeinem Bahnhof. Denke, ja, ich fahre bis Zürich und dann mit dem Nachtzug nach Berlin. Und dann in Berlin, dann besuche ich meinen Freund. So, dann sitze ich bei meinem Freund in der Wohnung und denke, ja, und jetzt? So. Also die Ziele führen immer dazu, dass dann irgendwie so eine Stabilität eigentlich kommt. Und die Stabilität ist aber wie so ein Gleitflug, der führt irgendwann in den Sinkflug, weil die Schwerkraft mich wieder zieht. Warum auch immer das so ist. Aber das beobachtet man bei vielen Leuten oder bei den meisten. Das heißt, es braucht aus meiner Sicht beides. Es braucht einen Weg, den ich gehe. Vielleicht gehen wir da in irgendwelchen Folgen dieses Jahr auch noch drauf ein, weil das hat viel Philosophisches. Wie gehe ich den Weg, ne? Ich werde da mal nur ein Schlagwort reinbringen, weil das sonst lohnt es sich, darüber nochmal eine halbe Stunde zu reden, wenn ich das jetzt aufmache. Aber das Schlagwort ist persönliche Werte. Na, also wie gehe ich meinen Weg? Ja, ist ja kein Ziel. Ist auch kein Gefühl. Ja, irgendwann am Ende ist es vielleicht ein Gefühl, aber es ist, wenn ich mir das aktiv vornehme, ne, ist es zum Beispiel, um es mit einer Wanderung zu vergleichen, ne, gehe ich den langsam, schnell, gehe ich den steht, mache ich mal wieder Pausen, stresse ich da durch, was ist meine Art zu laufen. Ne? Und da brauche ich aber auch ein Ziel, damit ich auch irgendwo dahin laufe in die Richtung, wo ich meine. Das darf sich dann aber auch auf dem Weg hin manchmal ändern. Ne? Manchmal stelle ich fest, ja, jetzt wo ich eine Weile mal den Weg gelaufen bin, ist glaube ich doch nicht das. Ne? Also ich denke, was man sich so drüber legen könnte, wäre, ich laufe den Weg bewusst. Aber wenn ich ihn nicht bewusst gehe, sondern irgendwie fremdgesteuert oder vom Ziel getriggert oder aus irgendeiner Panikreaktion hinaus irgendeinen Weg laufe, dann werde ich wahrscheinlich nirgendwo dahin kommen. Ne? Ich laufe ihn bewusst und merke auch, brauche ich eine Pause, brauche ich eine Abzweigung, muss ich vielleicht einen Schritt zurückgehen, habe ich vielleicht auf dem Weg was verloren, was ich wieder aufsammeln muss, ne? Und hetze nicht einfach weiter, weil ich denke, oh, ich muss aber heute Abend ankommen. Ne? So. Weil am Schluss ist der Ziel der Tod, ehrlich gesagt. Also wenn ich mich frage, ja, wo komme ich irgendwann an? Ne? Keine Ahnung, in unserem Beispiel durch die Erdrotation, komme ich irgendwann eh da an, wo ich hin will, nämlich unter die Erde, ist ja das Ziel schon vorgegeben. Ne? Und diese Zwischenziele sind ja nur Ziele auf dem Weg dahin. Klingt jetzt pessimistischer, als es ist. Das sollte uns eher motivieren. Ne? Und das fehlt so ein bisschen. Wenn man zu viele Ziele auch erreicht hat, dann ist man so on the top of the top. Und das kennt ja jeder, der mal auf den Berg gestiegen ist. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten mehr irgendwann außer runter. Das ist ein großes Problem. Ne? Und deshalb darf ich meine Wanderung auch lang planen, ne? Ohne jetzt das vorher zu orchestrieren. Das ist ja, okay, also mit 30 habe ich dann einen Höhepunkt im Leben und dann nochmal mit 50 und dann nochmal mit 70 und dann danke ich ab. Ne? So weit vorausplanen kann man schon, bringt aber nichts. Sondern dass ich wirklich mich, sagen wir, 80, 90% auf den bewussten Weg begebe, wo ich bewusst laufe, um auf Heilung zurückgehen, dass ich mir bewusst mache, warum bin ich überhaupt krank, warum gehe ich überhaupt schon länger auf diesem Weg, ist das überhaupt mein Weg, warum werde ich immer wieder krank auf dem Weg, ne? Versuche ich 3 Schritte mit einem zu gehen oder hänge ich immer zu langsam rum oder schwitze ich zu stark oder habe ich mich nicht richtig vorbereitet oder sollte ich mal zwischendurch eine Pause machen, also was läuft auf meinem Weg eigentlich falsch, dass ich ihn irgendwie so beschwerlich gehe? Habe ich mir den beschwerlichen Weg vielleicht auch ausgesucht, wo es nebendran einen Fahrradweg gibt, wo ich auch ganz gerade einfach laufen könnte? So. Aber das Ziel nicht aus den Augen verlieren, und das ist so ein bisschen die Metapher. Jetzt rede ich ja schon 30 Minuten, aber wo ich so ein bisschen in dieser Folge hinaus drauf wollte, und deshalb ist es tatsächlich lange Rede, kurzer Sinn, aber worauf ich heute kommen will, ist, dass diese Zukunftsthematik wir nicht aus den Augen lassen dürfen. Auch nicht als Therapeut. Wo will ich mit dem Patient hin, ohne ihm das vorzugeben? Und da habe ich noch ein paar Ideen für gesammelt aus dieser Episode vom Lanz und Precht, die ich noch mit euch ein bisschen besprechen möchte. Und zwar hat sie zum Beispiel gesagt, dass wir die größte, also nein, wir müssen auf einen anderen Punkt eingehen. Sorry, den muss ich vorher noch erklären, damit das Sinn macht, was ich jetzt gleich sage. Oft haben wir das Gefühl, um eine gute Zukunft zu haben, brauche ich erstmal eine gute Gegenwart. Ne? Weil meine Gegenwart nicht gut ist, wird auch meine Zukunft schlecht. Gegenteil ist der Fall. Das ist sowohl bei Heilung so als auch im echten Leben. Ne? Die größten Erfolge mit der Homöopathie haben wir bei Patienten, die tatsächlich wirklich heftig leiden, mal abgesehen von denen, die wirklich unheilbar im Terminalstadium sind. Aber Leute, die in der schwersten Krise ihres Lebens kommen, reagieren unglaublich schnell auf Homöopathie und unglaublich nachhaltig und die haben subjektiv auch den größten Progress. Wenn jemand kommt im schwersten Liebeskummer und man gibt eine Ignatia, Natrium, Staphysagra, Gersemium, Pulsatilla, Lycopodium, was auch immer da ist, ne? Das ist Wahnsinn, wie die sich erholen. Das sind andere Menschen, wenn die nächste Mal kommen. Wenn die schon 30 Jahre in ihrer alten Ehe rummachen, sind schon bei 4 Homöopathen gewesen und bei 8 Coaches und 7 Psychologen. Ja, also dann ist der Effekt von dem Natrium nicht vergleichbar, schon weder subjektiv noch objektiv vergleichbar. Ne? Da braucht es dann 3, 4, 5 Mittel und viel Coaching und viel Erklärung und Bewusstseinsarbeit, dass der Patient diesen nächsten Schritt schafft. Ne? Diese 80-20-Regel. Ne? Mit 20% Aufwand schafft man 80% Erfolg. Das ist auch mit der Homöopathie in den Fällen jetzt seit 15 Jahren, wo ich mir das angucke, meistens so. Das heißt, was wir eigentlich umdrehen könnten, ist, dass eigentlich aus einer großen Krise diese Chance erwacht und beides aber mit einer positiven Zukunft nichts zu tun hat. Also ich kann sowohl aus einer guten Situation, die ich in der Gegenwart habe, eine gute Zukunft machen, als auch aus einer schlechten. Das Leichtere ist, dass ich mir aus einer schlechten Situation halt mehr positive Zukünfte vorstellen kann oder auch Kleinigkeiten dann automatisch besser sind. Also wenn ich keinen Job habe, keinen Partner habe, keinen Hund habe und auch kein Geld, dann ist es ja leicht, mein Leben zu verbessern. Und wenn ich alles schon habe, drei Häuser, vier Männer, drei Hunde und 17 Kinder und einen erfüllenden Job mit mehreren Millionen auf meinem Konto, was will ich dann noch? Und da kommen wir auf etwas, was ich sozusagen dem noch hinzufügen kann, na, diesen Zukünften, ist eben die miasmatische Betrachtung. Wir haben das in anderen Folgen mal gemacht. Es gibt auch eine Folge, die heißt Die Heilung der Miasmen, steinalt. Ich weiß gar nicht genau, ob wir das in der aktuellen Miasmen-Serie auch nochmal erwähnt haben. Aber die Heilung der Miasmen habe ich immer wieder beobachtet, geht von Sykose, von Tuberkular, von Syphilitis zu Psora. Ne? Und bei der Psora haben wir als Essenz genau dieses Thema von mehr, mehr, mehr. Ne? Mehr Ziele, mehr Besitzen, mehr Kinder, mehr Hunde, mehr Haus. Und trotzdem steigt damit nur die Unsicherheit, es zu verlieren. Das ist diese Bergmetapher. Ich stehe auf dem Berg, jetzt geht es nur bergab. Das ist aber nur im weltlichen Sinne so. Das ist nur im materiellen Sinne so. Oder wenn ich das als pessimistische Zustand annehme, dass ich am Schluss sterbe. Ne? Auf dieser materiellen Ebene und in der materiellen wirtschaftlichen Betrachtung von meinem Thema ist das absolut korrekt. Na, am Schluss sterbe ich. Am Schluss geht es nur bergab und unter Umständen sogar ziemlich steil oder nur ein bisschen bergab, bis ich dann sterbe. Das heißt, je mehr Besitz ich anhäufe, desto so schwieriger wird es, noch Zukünfte zu finden und den Weg bewusst zu gehen, weil mir, wenn ich den Berg zu steil oder einen zu hohen Gipfel aufgewählt habe, wo ich nicht weiterkomme, dann komme ich nicht voran. Ne? Und das ist das, was wir bei großen Biografien auch so ein bisschen sehen, die manchmal so ganz, ganz bewusst trennen die sich dann von Sachen, also die lassen Dinge los. Das würde ich sagen, ist so ein bewusster ins Tal hinabsteigen. Und ich glaube, wovon wir uns dann lösen dürfen, ist, dass das etwas Schlechtes ist. Das würde ich gerne als eine der Essenzen für diese Folge gern mitgeben, dass der sanfte Abstieg, ne, nachdem ich auf den Berg hinaufgegangen bin, dass das nicht diese Leere und oh Gott und jetzt wo nein und wieso geht es jetzt bergab, sondern in der entsteht ja auch wieder was. Ohne jetzt den nächsten Kalenderspruch zu bringen, dass jedem Ende ein neuer Anfang innewohnt. Ne? Aber wenn ich das ganz bewusst, also wenn ich sage, das Hauptthema ist meines Lebens, ich gehe den bewusst den Weg, dann kommt eben etwas, was meine Lehrerin mir mal gesagt hat, irgendwann werden dir deine Herausforderungen Spaß machen. Und die Herausforderungen sind vermeintlich, finde ich, der Aufstieg. Das ist das, was wir glauben. Ne? Gesund werden ist eine Herausforderung. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn es mir nicht gut geht. Aber im Prinzip ist das keine Herausforderung. Mit Homöopathie, wenn das gelingt, ist das so leicht, viel leichter auch mit anderen Medikamenten oder anderen Therapien, weil ich einmal oder zweimal drei Kügel einnehme und dann geht es mir besser. Ich meine, was daran schwer? Das ist ja, leichter geht es ja gar nicht mehr. Leichter geht es ja nur noch ohne Medikamente, wenn es ginge. Aber oft ist es ohne Homöopathie nicht leichter. Das heißt, viel schwieriger ist da gesund zu bleiben. Das ist doch wirklich schwer. Das ist ja, wie ich vorher eingeführt habe, auch homöopathisch äußerst schwierig. Ich glaube, wir alle Homöopathen würden sagen, einen Patienten, der gut mitmacht, wo wir ein Mittel finden, wo das Mittel auch wirkt, gesund zu machen, ist wirklich leicht. Also wirklich leicht. Wenn die Lebenskraft aktiviert ist, die heilt sich, doch Wahnsinn. So. Aber einen Patienten gesund zu behalten über Jahrzehnte, dass er keine Rückfälle hat, bla 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 und so weiter, das ist ja fast unmöglich. Ne? Ich würde sagen, das ist auch mit der besten Art von Homöopathie und mit der besten Compliance vom Patienten unmöglich. Ne? Und da habe ich gelernt in der Homöopathie, und das würde ich gerne heute aufs Leben übertragen, dass das aber gar nicht schlecht ist. Wenn der nach einer Woche, Quatsch, wenn der nach einem Jahr oder zweimal wieder eine Grippe hat, ist das doch kein, oh Gott, ja, oh nein, oh, was haben wir falsch gemacht und wieso und so weiter. Ne? Selbst wenn der von mir aus 5 Jahre gesund war und dann kriegt er plötzlich Krebs. Na, natürlich können wir dann denken, ja, also toll, funktioniert Homöopathie überhaupt? Warum kriegt der jetzt Krebs und so weiter? Hätte ich vorher was anders machen sollen? Hätte ich nur Sode geben müssen? Hätte dann keinen Krebs bekommen und so weiter? Ne? Ja, klar ist das schlimm und vielleicht stirbt er auch daran. Ich will das auch gar nicht schönreden. Aber das wissen wir ja noch nicht. Das heißt, es kann ja für seinen Prozess auf irgendeine Art enorm wichtig sein, dass es jetzt dieses Plateau gibt, wo er durch eine Krankheit nochmal in eine, und das ist ja unser großes Problem am Plateau, ne? Uns fehlt ja dann der Arschtritt nochmal was zu bewegen. Und wenn man dann hinhört in die Leute, ich nehme jetzt mal Krebs wieder raus, weil ich das auch selten in der Praxis habe, aber plötzlich kriegen die wieder so eine chronische Sinusitis. Machen wir es mal nicht ganz so dramatisch, wo man denkt, hä? Jetzt 3, 4 Jahre nicht krank gewesen, wo ist das Problem? Ne? Wo kommt das jetzt her? Wieso direkt wieder mit einer chronischen Krankheit starten? Wieso nicht einfach ein bisschen Schnupfen und gut ist? Ne? Wo ist die Lebenskraft schon wieder so geschwächt? Kann man die miasmatische Theorie ins Feld führen, zum sagen, ja, das ist vielleicht von der Psychose, die ist jetzt wieder gekommen, aber es braucht ja einen Grund. Warum? Und dann findet man eben oft genau das. Sie haben immer noch nicht mit Rauchen aufgehört, sie haben immer noch nicht mit Burgerfressen aufgehört und jetzt kannst du jedes beliebige einsetzen dafür. Muss ja nicht nur Ernährung sein. Arbeiten immer noch nicht gut, haben immer noch nicht an der Beziehung gearbeitet. Warum? Weil es mir gut ging. Ja, weil ich jetzt war ich von der Gesundheit so gut dran, da habe ich gedacht, muss ich jetzt nicht die nächste Baustelle aufmalen. So, bis ich dann wieder die Nase voll habe von meinem Mann, die Sinusitis eben wieder ins Haus steht und es halt dran ist, sich von dem Thema zu lösen, zu verbessern, zu ändern oder auch rückwirkend zu schauen, wo bin ich eigentlich in Thusis links abgebogen, wo mein Mann rechts abgebogen ist und wir seit 20 Jahren gar nicht mehr denselben Weg laufen. Sondern uns nur noch WhatsApp schreiben, hey, wie läuft's bei dir da drüben? Ja, bei mir ist der Weg schön, guck mal, hier sind lauter Vögel und man schickt sich Fotos, hat aber ganz vergessen, weil man diese WhatsApp-Status teilt, dass man denkt, man läuft nur denselben Weg. Läuft man gar nicht. Vielleicht auch nicht nötig. Ne? Man darf auch mal eine Zeit lang parallel sein, aber man muss sich irgendwann wieder treffen, sonst gibt die Beziehung keinen Sinn mehr. Also, ne, ich würde gern heute mitgeben, dass wenn wir von Gesundheit reden, dass der wichtige Prozess für uns alle ist, was machen wir, wenn es uns gut geht? Ne? Und sich bewusst auch zu werden, dass wir, wenn es uns gut geht, wir die Bereitschaft zu haben, aufzuhören zu rauchen, Beziehungen zu hinterfragen, einen neuen Sport anzufangen, gesünder zu leben, vielleicht auch in der Gesundheitsphase auf 80% zu reduzieren und nicht erst, wenn ich wieder Burnout-Symptome habe. Dass ich eben von der Psora ausgehe, ne, das von dem Jasmin, was ich vorhin aufgemacht habe, dass wir in der Psora eben nicht mehr und ich muss noch mehr und ich muss noch mehr, jetzt geht es mir besser, jetzt kann ich noch das nächste Projekt machen. Ne, und weil ich Lust habe, fange ich noch 3 neue Podcasts an und. Ne? In der guten Phase mehr Projekte anzunehmen, ist nur in der guten Phase gut, weil für die schlechte Phase sind das alles Lasten. Und da hilft das Wanderungsthema wieder. Wenn ich in der guten Phase loslaufe und denke, mein Gott, heute habe ich Energie. Ne? Super, und ich gehe noch dahin und ich gehe noch dahin. Dann nehme ich zum Beispiel einen Haufen Ziele mit. Ich gehe dann hier und ich gehe dann da und ich mache dann dies. Und dann muss ich mich auch alles vorbereiten. Und nachher habe ich irgendwie einen 15 Kilo, 16 Kilo, 30 Kilo Rucksack, den ich mir mitschleppe für all die Eventualitäten, wo ich auch noch Bock drauf habe. Und dann kann ich ja auf dem Weg noch Podcast aufnehmen, deshalb habe ich noch mein Podcast-Equipment mitgenommen und wenn ich dann zwischendurch noch eine Runde Sport machen will, nehme ich auch noch meine Sportsachen mit und dann so, ne? Und dann immer die höchsten Ziele in der schnellsten Zeit und alles noch gleichzeitig machen nebendran. Und je besser es mir geht, denke ich, jetzt habe ich endlich die Energie für all das, was vorher in der Krankheit nicht ging, das hole ich jetzt alles nach und dann gehe ich auf Party und dann date ich und dann habe ich Sex und bam und ne? Und dann falle ich wieder ins nächste Loch, weil ich mich natürlich überhaupt nie erholt habe, weil um mit dem Beispiel von vorher zu argumentieren, weil der Knochen sich natürlich nach 5 Tagen Arnika zwar nicht mehr schmerzhaft anfühlt, aber der ist ja nicht zusammengewachsen. Wie soll das denn passieren, wenn der Arzt sagt, 3 Wochen Bettruhe, meint er 3 Wochen Bettruhe? Und nicht, ich darf nach 5 Tagen wieder laufen, wenn ich keine Schmerzen habe. Das wäre sowohl mit Schmerzmittel als auch mit Arnika bekloppt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir diesen Teil mit reinnehmen, was ich auch viele versuche in der Behandlung mit einfließen zu lassen, dass diese Zukunft nachher, dass ich eigentlich versuchen sollte, und das haben die halt global angeschaut, jetzt für Europa, ne, in ihrem Podcast mit Lanz und Precht, ich schaue das für die Gesundheit ganz persönlich an, dass wenn wir durch die Homöopathie gesünder geworden sind, ne, dann ist das gar keine Einladung dazu, sich irgendwie aus dem aufzuruhen. Gar nicht. Ne? Ohne jetzt in den Stress zu kommen, ich muss mich jetzt noch weiter verbessern. Das meine ich auch nicht. Ne? Sondern ganz klar zu sehen, okay, warum bin ich krank geworden? Da kommt nämlich wieder Auslöser. Weil ich mich um die Beziehung nicht gekümmert habe. Ja, jetzt geht es mir besser. Und das ist nicht der Grund zu sagen, na, jetzt geht es mir besser, jetzt muss ich mich auch nicht um die Beziehung kümmern. Doch. Na, jetzt geht es mir besser, jetzt kann ich an dem schlechten Arbeitsplatz bleiben. Nein. Na, jetzt geht es mir besser, jetzt kann ich ja weiter rauchen. Nein. Und das ist so schade, dass wir Menschen uns da irgendwie vom Naturell so sind, dass wenn wir dann uns besser geht, dass wir denken, ja, dann kann ich mich natürlich auch weiter vergiften. Wo ist das Problem? Ja, wenn ich dann was merke, kann ich immer noch aufhören. Das ist so Bullshit. Ne? Und ich weiß das ja selber. Also ich habe ja ein bisschen auch von mir selber angefangen, will da nicht zu viel reden, aber meine ganzen Baustellen, also es ist ja überhaupt nicht so, dass mir das jetzt gelänge. Ich rede ja da auch aus der persönlichen Erfahrung, nicht nur mit dem Patienten, sondern auch von mir selber. Deshalb geht es auch für uns Therapeuten so. Na, zu viele Patienten und zu viel Notverdienst und zu viel Telefon und noch die Weiterbildung und noch das Buch lesen und noch den Podcast aufnehmen. Nachher wieder krank und irgendwie müde und erschöpft und ne, so. Und sobald es mir besser geht, ah super, dann kann ich ja noch neue Podcasts aufnehmen. Dann mache ich ja noch die Serie. Ah, dann kann ich ja noch Familienaufstellen anbieten. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass ich das nicht kennen würde. Ne? Und die Psora kitzelt und alle. Hahnemann hat gesagt, das ist nicht heilbar. Ne? Diese mehr, 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 mehr von der Psora, die Lust, die Geiz, die Gier, die Freude am Leben. Ne? Und da hilft, wenn wir die Psora heilen wollen, auf dem, was ich bisher verstanden habe, deshalb formuliere ich das jetzt so absolut, nur Bewusstsein. Bewusstsein dafür, ich komme von der Psychose. Ich habe lange chronische Krankheiten gehabt. Dann hatte ich eine Phase von Empfindlichkeit, wo ich Psora hatte, das habe ich sogar überstanden. Und jetzt habe ich endlich die Energie, die ich die letzten 15 Jahre nicht hatte. Oh, jetzt reiße ich aber alles ab. Nein, jetzt bleibe ich bewusst, immer in dem Bewusstsein, okay, damals hat es so nicht funktioniert. Wie bin ich überhaupt in die Psychose reingekommen? Ach, guck an. Mehr, 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 mehr. Aha. Okay, super. Das sollte ich also lassen. Dieses mehr, 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 das muss weg. So mit sanfteren Ansteigungen, um bei unserem Wanderbeispiel zu bleiben, zufrieden zu sein. Ich bin zufrieden mit dem, dass ich langsam den Berg hochwandere, vielleicht auch nicht auf alle Spitzen komme, sondern denke, ah komm, von da oben geht's nur bergab. Ich gehe hier noch ein bisschen rum, da bleibe ich schön auf dem Plateau und kann da auf den nächsten Berg rüber, ohne jetzt mega weit ins Tal arbeiten zu müssen. Oder ich fahre auch mal einfach mit der Gondelbahn runter, mach's mir leicht. Ne? Wenn ich schon ins Tal muss, dann fahre ich da sanft runter. Das ist das, was ich meine, zum Beispiel, wenn ich krank bin, dass ich mir eben gerade von Anfang an nicht versuche, oh, die letzten 10 Patienten, die mache ich nur halb tot. Nein, dann fahre ich mit der Gondel ins Tal, mache eine Runde Krankheit, fahre mit der Gondel wieder hoch und laufe da weiter, wo ich aufgehört habe. Warum es sich immer schwer machen, ne? Und dann brauche ich wieder 17 Arzneimittel, um aus dem Sumpf wieder rauszukommen. Gut. Ich habe nicht alles geschafft, ehrlich gesagt. Ich sehe, gucke hier rechts auf meine Notizen und denke, ja, wow, also ich habe offensichtlich Notizen für 17 Folgen gemacht, weil ich habe von meinen 8 Punkten 2 geschafft. Das ist schade, aber ist so. Und ich finde, dreiviertel Stunde Gelaber für den Jahresanfang langt nach 4 Stunden. Ich werde wahrscheinlich dann trotzdem jetzt die Frauen-Podcast hochladen, aber ihr werdet ja gespannt sein. Wir werden es beide auch nicht genau wissen, was nächste Woche dann kommt. Diese Woche kommt das. Und ja, wünsche euch einen ganz tollen Start in 2026 und bin ganz gespannt, welche Höhen und Tiefen wir dieses Jahr gemeinsam durchlaufen werden. Also ich mehr als ihr, weil ich ja gar nicht von euren Höhen und Tiefen mitbekomme. Nein, ich wünsche euch ganz ein schönes Jahr, gesundes Jahr und no, vielleicht nehmt ihr oder vielleicht, das wäre mir eine Freude, wenn ihr von dieser Episode etwas mitnehmt und euch da eine schöne, sanfte Wanderung den Rest des Lebens macht, wo ihr bewusst lebt, bis die Kiste uns holt. Oh, das ist auch ein schönes Ende gewesen. Dann ende ich mit einem Zitat aus dem Podcast: Der Prozess ist wichtiger als das Ziel. Gut, alles Gute und bis bald. Ciao.